Hat er. Hat er.
So, wir berechnen die Wahrscheinlichkeit für den Symbolfehler. Wiederholen noch einmal zur Darstellung des Problems. Vor der Pause haben wir das SNR berechnet. Ja, dieses SNR brauchen wir jetzt. Wir haben die Formel entwickelt. Das SNR ist zweimal die Energie, die im Nullsignal wohnt, dividiert durch die spektrale Rauschleistungsdichte des Störsignals, von dem wir angenommen haben, dass es sich um AWGN handelt. So, dieses Ergebnis verwenden wir jetzt nur um die Pickfehlerwahrscheinlichkeit zu berechnen. Ja? Und zwar, wir haben die allgemeinste Struktur hier, die Binärübertragung mit Filterdetektion. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Symbolfehlers, in diesem Sinne, weil wir nur zwei Symbolfehler haben, dürfen wir natürlich auch sagen Bitfehler. Und zwar für optimalen Empfang. Wir haben das bereits ausgerechnet für Center Point Detection. Ja, für Center Point Detection haben wir das alles entwickelt. Jetzt kommt es hier für Matched-Filter-Detektion. Das heißt, wir haben von der Topologie her eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Also ein Sender, ein Empfänger und irgendwo im Kanal nochmal eine additive, weiße Störquelle. So, unsere Quelle ist eine binäre, gedächtnislose Quelle, so eine sogenannte faire Quelle. Das heißt, die Auftrittswahrscheinlichkeit für die Symbole ist gleich verteilt. Die Signalisierung ist in binäre Symbole mit No Return to Zero Rechteckimpulsen und hier im allgemeinsten Fall einmal mit ungleicher Energie. Die Annahme ungleicher Energie ist keine realistische Annahme. Ja, sie dient lediglich hier, um dazu zu unterscheiden, wenn beide Signalformen, S0 und S1, unterschiedliche Energie haben. Ja, das heißt üblicherweise, ich wiederhole es hier an dieser Stelle hier, üblich ist es natürlich, keine der Signalformen zu bevorzugen, daher müssen mehr oder minder die Energien gleich bleiben. Theoretisch könnten sie sich immer andere Kurvenformen, die darunter liegen, die diese Energie ergeben, ausdenken, aber üblicherweise sind es hier ganz einfache Kurvenformen hier in Form Null Return to Zero Impulse. Ja? Das ist hier nur für die Darstellung in ungleiche Energien vorausgesetzt. Üblicherweise sind die gleich. Ja? Also es gibt so schöne Symmetrieeigenschaften da. So, wir befinden uns im Basisband, wir haben einen binärsymmetrischen Kanal. Das heißt, keines der Symbole wird benachteiligt oder bevorzugt. Wir haben permanentes AWGN mit einseitiger spektraler Rauschleistungsdichte N0. Wir haben hier das Empfängerstruktur ganz im Allgemeinen eine Matched-Filterbank. Das bedeutet für jedes Symbol einen eigenen Korrelator. Da wir hier aber nur zwei Symbole haben, hier, für die 1 und für die 0 haben wir auch nur zwei Korrelatoren. Theoretisch könnten wir für diese hier auch nur einen Korrelator verwenden. Aber wir wollen es dann natürlich erweitern, dann hier für orthogonale Signalisierung. Detektionsverfahren ist Matched-Filter-Detektion mit anschließender Schwellwertentscheidung. Ja, das heißt, ein Wert wird von dem Matched-Filter am Symbolende übergeben an den Entscheider und der trifft den Entscheider und sagt, das war eine 1 oder war eine Minus 1. Ja, also Schwellwertentscheidung, eine pro Entscheidungsintervall, nämlich die 0, eine einzige Entscheidung und das auch rückwirkungsfrei. Ja, das heißt, die vorgehenden Symbolentscheidungen sind abgehakt und entweder sind sie richtig oder falsch gewesen, aber die wirken nicht mehr auf die nächste Entscheidung nach. Ja? Das heißt, Schwellwertentscheidung, Einzelentscheidung. Das ist eine Quantisierungsoperation. Und wir setzen wieder voraus perfekte Synchronisation und natürlich keine Intersymbolinterferenz. Wenn Intersymbolinterferenz auftritt, dann ist das Ergebnis, das wir hier erhalten, natürlich schlechter. Oder wenn hier keine perfekte Synchronisation herrscht, dann ist es ebenfalls schlechter. Hier diese Folie ist nochmal zur Wiederholung, die hatten wir bereits schon. Das heißt für zwei Kanäle, ich verwende für jedes Symbol hier S1 und S0 hier zwei verschiedene Kurvenformen, verwende hier den Korrelator, erhalte hinten zwei Entscheidungsvariablen 0, bilde mir hier die Differenz und füttere diese Differenz hier dem Schwellwertentscheider zu. Der hat einen bestimmten Referenzwert, hier in dem Fall 0. Und er entscheidet sich für ein Datenbild. Ja, das heißt, Zn ist die Differenz dieser beiden Korrelator-Ausgänge. N ist das n-te Datenbild. Ja, das heißt, für jedes Datenbild n muss ich natürlich eine Entscheidung treffen. Das heißt, ich habe hier, wenn n gleich 0 ist, das heißt hier S0 geschickt wurde, dann habe ich hier natürlich die Kreuzkorrelation drinnen und hier die Autokorrelation. Und umgekehrt natürlich dann, wenn S1 geschickt wurde, habe ich hier die Autokorrelation und habe hier die Kreuzkorrelation drinnen. Das heißt, ich kann das ein bisschen vereinfachen. Ich habe hier die Kreuzkorrelation drinnen, indem ich sie als Korrelationsoperator drinnen stehen lasse. dann hier ist die Energie, die mit dem Signal S0 verbunden ist. Und hier habe ich die Energie E1, die mit der Kurvenform für das Signal S1 verbunden ist. Ich werde hier für unterschiedliche Energieformen hier die Formel entwickeln für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Und ich werde dann, vielleicht so wie es die Mathematiker gerne tun, zuerst sehr kompliziert machen und dann zum Schluss vereinfachen. Das heißt, ich werde diese beiden Energie gleichsetzen und dann die Formel entsprechend wird sich dann vereinfachen. So, ich habe hier die Kreuzkorrelation drinnen. Da ich die Kreuzkorrelation drinnen habe, verwende ich hier eine etwas allgemeinere Darstellung, nämlich die normierte Kreuzkorrelation. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten, hier bei S1 und S0, vielleicht das Adäquate, aber hier generell die Definition ist zwischen zwei Signalen gegeben, S1 mal S2 integriert über das Beobachtungsintervall, hier normiert mit der Wurzel aus dem Produkt beider Energie. Es muss ja wieder als Einheit Energie herauskommen, es muss eine dimensionslose Größe sein. Das heißt, ich habe hier die Kreuzkorrelation zwischen S1 und S0 und hier normiert sozusagen mit diesem Faktor. Das heißt, bezogen auf die Wurzel des Produkts der beiden involvierten Energien, der beiden Repräsentanten für 1 und 0. Und ich muss da auch genau S0 hinschreiben, also wir auch noch korrigieren. Da ist es noch okay, aber hier muss ich natürlich, da ich da S0 geschrieben habe, ebenfalls E0 schreiben. Vielleicht können wir das gleich ausbessern in den Unterlagen. So, damit habe ich hier die Zufallsvariablen der Kanäle hier ganz kompakt geschrieben. Für n gleich 0 und für n gleich 1, das heißt, das ist die Null-Signalenergie, von 0 gesendet wurde, plus einem Anteil hier, Rho, also normierten Kreuzkorrelationskoeffizienten, wobei hier der gewichtet wird mit diesem Faktor, der da unten steckt. Ja? Das heißt, dieses Rho ist hier normiert und da hinten schwingt es sozusagen mit hier mit einem bestimmten Wert, der abhängig ist von den beteiligten Energien, der beteiligten Signale. Und entsprechend natürlich gilt es auch hier. Damit habe ich meine Gleichungen relativ kompakt hier schreiben können. So, das Delta V, das ich brauche, weil das wird dem Entscheider zugeführt, ist die Differenz von Z1 minus Z0. Ja, jetzt setze ich praktisch das alles ein, was ich vorher entwickelt habe, Z1 minus Z0, und erhalte hier diesen Ausdruck. Das heißt, das, was da drinnen steckt, ist nichts anderes als der Energieunterschied beider Symbole. Ja, das heißt, wir haben hier die Summe E1 plus E2, das Energie im 1-Signal und im 0-Signal, und hier noch berücksichtigt minus 2 mal Rho plus irgendeinen Gewichtungsfaktor dahin. Ja, das heißt, der Abzug, wie beide miteinander mitspielen. So, das heißt, was ist entscheidend hier jetzt, ist hier wieder das Delta V, wäre sozusagen eine Spannungsdifferenz. Hier ist aber die Energiedifferenz drin. Ja, das ist wieder unser altes Problem mit den Einheiten, das wir haben. Das heißt, Delta V ist sozusagen ein Delta der Energie, das hier drinnen steckt. Wir haben diese Darstellung automatisch gefunden, indem wir einfach nur richtig eingesetzt haben. Ja, das heißt, da ist natürlich der Widerspruch drinnen. Kann ich aber jetzt natürlich in meine allgemeine Formel hier einsetzen, die ich für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit bekommen habe. Bevor ich das tue, ich brauche nicht nur den Nullsignalanteil, ich brauche natürlich auch den Anteil von der Störung her. Jetzt erinnern wir uns wieder an die Formel hier für dieses Sigma. Ja, das heißt, oder für die Leistung, wie wir es zuvor entwickelt haben. Ja, das heißt, da steht drin E0 halbe und hier steckt die Energie des Signals drinnen. Meine Frage ist jetzt, woher kommt diese Energie nur für diese Formel, wenn ich da nur die Störung habe? Wieso steckt da jetzt ja plötzlich hier eine Nullsignalenergie drinnen? Oder die Differenz der Nullsignalenergie drinnen? Wenn ich hier nur reine Störung habe? Signal, ne? Also eine künstliche Sache. Ne? Das ist zwar eine schöne Antwort zu liefern. Ne? Immer mit dem Zöpf. Ne? Ist doch toll, oder? Ja, super. Ne? Ökonomische Antwort. Ne? Also das da hier kommt natürlich vom Referenzsignal her. Da steckt ja lediglich nur das Delta ES jetzt drin. Ne? Weil nur das verantwortet ist für die Differenz. Ne? Und alles, was hier jetzt wollte, ist nur mehr ausrechnen. Ne? Das heißt, dieses Delta ES entspricht dem Delta V. Delta V, das ich da drinnen habe, das ist dieser Ausdruck da, das heißt, ich habe N0 halber und diesen ganzen Rattenschwanz, der hier da, dabei steht. Ja, das heißt, das ist nur mehr umformen, Delta V ist dann gleich und so weiter, und da habe ich mein Sigma N. So, das Verhältnis jetzt, also dieses Spannungsverhältnis aber jetzt, ist Delta V durch Sigma N, ist jetzt entsprechend durch Umformen gegeben. Ja? Ich habe Delta V, ich habe Sigma N, setze beides ein, mache da ein paar schöne Umformungen. Diese Punkte sind nicht allzu schwierig aufzulösen und erhalte dieses Endergebnis hier. Ja, Sie sehen da, da wollen wir aufpassen auf die Klammern, da ist eine Wurzel drinnen und da sind die Wurzeln drinnen. Ja? Das Delta V durch Sigma N. So, in diesem Delta V durch Sigma N kann ich dann noch ein bisschen vereinfachen, und zwar, ich nehme jetzt wieder meine, sozusagen, realistische Annahme. Ja, bis jetzt habe ich es getrennt gerechnet, wenn E1 und E0 unterschiedliche Werte hätte. Ja, ich habe Ihnen gesagt, das ist ein bisschen unrealistisch. Realistisch ist, für einen konkreten Aufbau hier gleiche Energien zu verwenden. Ja, warum? Weil kein Symbol ausgezeichnet ist als ein anderes. Wenn ich das hier mache, dann habe ich natürlich, vereinfacht sich die Formel schon ein bisschen und ich setze sie dann hier ein in meine allgemeinste Formel. Das ist meine allgemeinste Formel für die Berechnung der Bildfehlerwahrscheinlichkeit, die wir im Rahmen der Center Point Detection bereits entwickelt haben. Ich habe Ihnen damals gesagt, und schauen Sie bitte noch auf den Folien, das ist die allgemeine Formel. Ja? Das ist, ich habe Delta V und ich habe Sigma N. Ich habe hier Delta V und ich habe hier Sigma N. Und wenn ich das schon brav hier einsetze, dann erhalte ich halt hier diese Gleichung in halb mal 1 minus R, und da habe ich die äußere Klammer hier, ES durch 2 mal N0 mal 1 minus Co da drinnen. Ja? Und da habe ich natürlich noch eine Wurzel, die da drinnen steckt. Ja? Das heißt, da steckt in dieser allgemeinen Formel steckt das Verhältnis von Spannungswerten drinnen. Das heißt, da steckt das Verhältnis sozusagen von Energie zu spektraler Rauschleistungsdichte drinnen. Daher muss hier natürlich von der Gestalt her eine Wurzelfunktion da drüber liegen. Ja? Jetzt, vielleicht beim Bemerken dieser Formel sozusagen nicht vergessen, auch auf die Wurzel dann. Ja. Und für das Rho kann ich dann entsprechend einsetzen. Ja. Ich kann hier Rho gleich minus 1 nehmen, dann liegen die beiden Signalpunkte 180 Grad Opposition, oder ich kann sie zu 0 nehmen und haben sie einen 90 Grad Winkel dazwischen. Ja. Also im Orthogonal oder dann entsprechend halt auch hier sowohl on-off gehen, wo das 0-Symbol sozusagen durch keine Spannungswerte repräsentiert wird. Ja. Wäre hier auch in dieser Formel hier inkludiert. So, damit haben wir sozusagen die Formeln für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit für Matched-Filter-Detektion entwickelt. Der einzige, also in dem Kapitel Basisbandübertragung haben wir die allgemeine Formel entwickelt. Die allgemeine Formel im TAP, im Argument, der Fehlerfunktion Delta V durch Sigma N. Und natürlich noch ein paar Konstante, nämlich dividiert durch 2 mal Wurzel 2. Ja? Aber im Wesentlichen steht da drin Delta V und Sigma N. Warum ist das die allgemeine Formel für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit? Warum kann ich erkennen an dieser Formel, dass das unter Anführungszeichen die allgemeine Formel ist für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit? Also in unserem Fall halt Gültigkeit hat für Center Point Detection und für Matched-Filter-Detektion. Wie kann man das vorstellen? Wie kann man das merken? Kann man das so merken, ganz einfach, der eine Entscheidung trifft, ist der Entscheider. Ja? Und der Entscheider, der sieht nichts anderes, als wie zwei Dichten, die daherkommen, und über längere Zeit betrachtet natürlich, einen bestimmten Abstand zueinander haben und eine bestimmte Dispersion haben. Das heißt, er sieht nur das Delta V und er sieht nur das Sigma N. Ja? Wie das zustande kommt, das weiß er nicht. Ja? Er weiß aber sehr wohl, wann er sich für was entscheiden muss. Er weiß aber auch nicht, ob er dann einen Fehler macht oder nicht. Ja? Gut, das heißt, die allgemeinste Formel ist immer von der Gestalt, quasi nur die Geometrie der Verteilungen vorstellt. Das Delta V, der Unterschied zwischen diesen beiden Dichten und natürlich das Sigma N, wie breit diese Dichten sind. Ja? Das sind gaussische Glockenkurven. Wir beschäftigen uns ja nur mit AWGM, das ist mittelwertfrei, das heißt, das Delta V muss einen Bezug haben zum Nullsignal, während das Sigma N einen Bezug zur Störung hat. Ja? So, und wenn ich das jetzt für Center Point Detection betreibe, dann habe ich eben ein bestimmtes Delta V und ein Sigma N. Wenn ich mit Filterdetektion betreibe, dann äußert sich dieses Delta V in Form der Energie und die Störung in Form der spektralen Rauschleistungsdichte N0. Ja? So, das heißt, ich kann das natürlich jetzt vergleichen hier. Der Vergleich hier zum Beispiel für On-Off-Keying, das heißt, einmal Signal da oder nicht da, einmal Matched-Filter detektiert, einmal Center-Point-Detection detektiert. Das heißt, ich muss das vergleichen natürlich auf Basis der Delta-Fotos sieht man ein, also der allgemeinsten Darstellung. Jetzt für das Match-Filter haben wir gefunden, unsere berühmte Formel, Wurzel aus zweimal der Signalenergie dividiert durch die spektrale Rauschleistungsdichte. So, für On-Off-Gehen habe ich nur eine Energie da drinnen stecken. Das Delta-V-Quadrat ist die Leistung, die drinnen steckt, multipliziert mit der Zeitspanne, die da drin ist, habe ich die Energie. Das heißt, ich kann da einsetzen, 2 mal Delta-V-Quadrat mal die 0. N0 ist aber nichts anderes hier als die Leistung aufgeteilt auf die Bandbreite, die in dem Störsignal drinnen steckt, und die Leistung ist das Sigma N-Quadrat, das da drinnen steckt, also die Varianz, dividiert durch die Bandbreite, die ich hier betrachte. Das Ganze dort oben auch mit der Wurzel versehen. So, wenn ich das schön brav auflöse, damit da wieder Delta V durch Sigma N herauskommt, dann sehen Sie hier, das ist für Center Point Detection, das Matched Filter, Delta V durch Sigma N, hat noch einen Multiplikator da vorne mit Wurzel 2 mal T0 mal B. Ja, das heißt, ich habe hier den Effizienzfaktor isoliert, indem ich beide Mal hier Delta V durch Sigma N verglichen habe, nur halt einmal für das Matched Filter, und da ist dieser Faktor, der hier noch zu Buche schlägt. Ja, das heißt, der Unterschied hier ist gegeben durch das im Wesentlichen das Produkt T0 mal B, und zwar die Wurzel da drauf. So, das kann ich noch ein bisschen umschreiben hier, unter die Wurzel. Man bezeichnet sozusagen hier das B mal T0 als das Zeitbandbreiteprodukt des involvierten Signals, das da drinnen steckt. Ja, wenn ich es noch in dB ausdrücke, dann habe ich eben halt hier 3 dB plus B mal T0 in dB, oder hier entsprechend dann ich kann hier natürlich durch die Integraloperation hier, die bei Center Point Detection nicht geht, und vielleicht als Vorstellungshilfe wieder Majority Voting, öfters 8000 und so weiter, wird das verlässlicher und so. Das heißt, ich kann mir natürlich durch diese Verlässlichkeit hier die Bitfehlerwahrscheinlichkeit nach unten bringen. Oder anders ausgedrückt, ich kann diesen Gewinn investieren, indem ich hier die gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit erreiche mit weniger Sendesignalleistung. Ja, das heißt, ich kann mir hier zum Beispiel Einsparung an Sendesignalleistung. Das ist sozusagen das wichtigste Faktum hier, das ungefähr seit den 50er Jahren hier besteht für das Matchfilter. Das Matchfilter am Norsten Fleck erfunden, und der große Gewinn dieses Matchfilters war natürlich Einsparung an Sendeleistung bei gleichbleibender Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja, der Sendeleistung ist immer irgendetwas Kritisches, vor allem wenn Sie das Energiebereich aufbringen müssen und so weiter. Ja, das heißt, hier also eines der wichtigsten Vorteile, das man hier verwendet, durch den Gewinn, den man durch das Zeitbandbreiteprodukt hier hat, ist Einsparung an Sendesignalleistung. Wenn Sie hier natürlich sich in die Formel oder das Ganze einsetzen und die Bandbreite 1 durch 2 mal die 0 machen hierfür das Minimum an Bandbreite für Intersymbolinterferenzfreie Signale, dann stimmen beide Formeln miteinander überein. So, die Bitfehlerrate. Eine Rate ist immer, bis auf wenige Ausnahmen, etwas, was auf die Zeit bezogen wird. Ja? Also keine Rate, sondern eine Rate. Hier die Fehlerrate hier ist gegeben als die Bitfehlerwahrscheinlichkeit multipliziert mit der Symbolrate. Das heißt, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit multipliziert mit der Symbolrate. So, das Einzige, wo hier Rate vielleicht nicht ganz adäquat ist, ist dann, werden wir später dann in der Codierung hier sehen, wo wir hier dann entsprechend die Codierrate dann hier berücksichtigen. Da ist kein Bezug auf die Zeit gegeben. So, Root-Rest-Cosine-Match-Filter. Das haben wir ja fertig, gut, das ist gut, das ist gar nichts. Ne? Das haben wir schon gesehen. So, es gibt hier noch jetzt verschiedene. Wir haben jetzt sozusagen bei der Optimierung haben wir jetzt kennengelernt, Intersymbolinterferenz ist die eine Sache, Matched Filter ist die andere Sache. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, beide Vorteile zu verbinden. Das heißt, Hybris-Filterung und Matched-Filter-Bedingung. Das heißt, die Idee ist, könnte man nicht vielleicht hier, da ich ja Sender und Empfänger habe, diese Filter, diese gemeinsame Übertragungsfunktion, einmal hier das Cosine zu erreichen, einmal hier das SNR zu maximieren, hier so geschickt aufteilen auf Sender und Empfänger, dass wir hier beide Eigenschaften gleichzeitig erreichen, und das ist, führt uns sozusagen zum Root-Rest-Cosine-Filter. So, das heißt, wir haben hier eine generelle Übertragungsfunktion, Sender, Kanal, Empfänger, und in Summe von hier bis hierher muss das natürlich ein Nyquist-Filter sein. Nyquist-Filter ist Restcosine. Ja? Das heißt, wenn ich hier mir das anschreibe, dann muss die Summenübertragungsfunktion Restcosine sein. Ja? Wir gehen jetzt davon aus, dass hier der Kanal einmal keinen Einfluss hat. Wir setzen einmal diese Übertragungsfunktion des Kanals 1. Wenn er nicht ein, diese Übertragungsfunktion nicht 1 ist, dann werden wir gleich sehen, wie wir das zu 1 machen können, indem wir hier ein Zerrum vorsehen. Ja, das heißt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann gibt es eine Möglichkeit hier, diese Bedingung zu erfüllen. Das heißt, ich brauche eigentlich nur mit der Nyquist-Bedingung aus dem Produkt hier von Sendefilter mal Empfangsfilter bekommen. Wenn das hier aber Nyquist-Bedingung sein muss, dann muss es natürlich in Summe ein Rest-Cosine geben. So, die Meshed-Filter-Bedingung ist offensichtlich. Das heißt, ich brauche hier die Konjugiert-Komplexe, um hier entsprechend dann im Empfänger die Übertragungsfunktion zu bekommen. Ja, ich erinnere, Schlagwort Nullphasenspektrum. Ich muss wieder alles zurücksortieren und so weiter. Das heißt, die Übertragungsfunktion des Meshed-Filters ist hier gegeben, wenn ich natürlich mit einer Laufzeit hier noch berücksichtigen, das sieht man hier in der Gleichung nicht, also Kausalität und so weiter. Die Nyquist-Bedingung heißt aber, dass beide hier ein Restcosine in Summe ergeben müssen. Ja, wenn ich hier jetzt auch so sehe, wenn da x herauskommen muss, dann muss ich Wurzel x mal Wurzel x bilden, damit x herauskommt. Und wenn das x Restcosine ist, dann ist natürlich das Wurzel x dann Root Restcosine. Ja, das heißt, wenn ich das so aufteile, und zwar auf gleiche Teile hier auf Sender- und Empfangsfilter und hier Root Restcosine habe, dann habe ich sowohl die Meshed-Filter-Bedingung als auch die Intersymbolinterferenz gewährleistet. Ja? Das ist einmal die Übertragungsfunktion des RRC-Filters. Und hier betrachtet habe ich hier die Aufstellung. Das heißt, das ist in Summe dann Nyquist-Bedingung, muss hier ein RC liefern. Ja, und wir sehen hier, dass es wirklich der Fall ist, hier, hier Rest-Cosine hat. Also da ist die Wurzel, da ist das Cosine drinnen. Das heißt, am Ende muss Nyquist-Filter herauskommen. Und zwar vor der Detektion, vor der Entscheidung. Ja. Das heißt, beide in Summe, da müssen die Nullstellen passen. Und was dazwischen ist, ist nicht so wichtig. So, noch einmal zur Wiederholung. Also manche Folien sind sehr redundant da drinnen. Ich glaube, über Redundanz von 50% in Summe. Ich könnte noch einiges rausschmeißen, aber hier sehen Sie den Unterschied hier zwischen Root Rest Cosine aus diesem Verlauf hier und diesem unseren Rest Cosine Übertragungsfunktion, die wir hier haben. So, entsprechend die Impulsantwort. Sie wissen ja, da haben wir flache Übergänge hier eingesperrt. Und bei T0 hat es dann entsprechend dann T0-Übergänge. So, eine kurze Bemerkung noch, da bin ich bald fertig dann. Kein Spinnen mehr hoffentlich. Wenn die Übertragungsfunktion des Kanals nicht 1 ist, wenn die Kanalübertragungsfunktion nicht 1 ist, muss ich ein Zerrer vorsehen. Das heißt, die Verzerrungen, die der Kanal bewirkt, muss ich empfangseitig wieder rückgängig machen. Ja? Wir haben schon ein paar Möglichkeiten dafür kennengelernt hier. Das heißt, es muss die Kanalimpulsantwort bekannt sein. Sonst kann ich das nicht rückgängig machen. Das heißt, ich habe einen Senderfilter, zum Beispiel hier als Verzerrung, hier ist ein Mehrwegekanal hier angenommen worden und ich habe hier sozusagen einen Empfangsfilter. Der Mehrwegekanal ist nichts anderes, als dass dieselbe Information einmal direkt und einmal über Umwege an den Empfangsantennen empfangen wird, das heißt zeitlich versetzt zueinander. Was muss das Empfangsfilter machen? Es muss diese zeitliche Versetzung wieder rückgängig machen. Ja? Rückgängig machen kann es natürlich dahingehend, dass sie alles auf die längste Zeitverzögerung setzt. Ja? Das kann man dann wirklich zurücksortieren. Ja? Von der Wirkung her ist es rückgängig gemacht, aber es tritt eine gewisse Verzögerung auf, das heißt, alle müssen sich phasenrichtig halt zusammensetzen. Ja? Das ist das Entscheidende dabei. Ja. Im Wesentlichen ist das nichts anderes als eine Anwendung der Fourier-Analyse. Das heißt, Frequenzen, die unterschiedlich auftreten, müssen wieder richtig zusammensortiert werden. So, wenn ich hier einen einzigen Wert hier habe, ich habe hier einen Transversalfilter aufgezeichnet, alle anderen Beiträge wären hier 0, dann besteht so ein Sample aus dem gesuchten Signal X von KT, multipliziert hier mit dem H0, plus einem Roche-Sample, das hier hinten stattfindet. Das heißt, die Entscheidung hier ist ganz einfach für diesen einzigen Sample, der übrig bleibt, ist der dann, wenn meine Entscheidungsvariable größer gleich 0 ist. Und da habe ich eine Entscheidung dafür, dass das entweder 1, wenn diese Ungleichung erfüllt ist, oder dann entsprechend das andere Symbol, wenn diese Ungleichung nicht erfüllt ist. So, es gibt noch zwei Möglichkeiten hier. Was weiß der Empfänger? über den Kanal. Wer ist die vollständige Kanalimpulsantwort oder kennt er sie nicht? Es gibt zwei Verfahren im Wesentlichen, und zwar, wenn man es genau nimmt, das sind sogenannte blinde Verfahren und das andere sind Verfahren, also sowohl sehende Verfahren. Das heißt, einmal ist die Übertragungsfunktion bekannt und einmal ist sie nicht bekannt. Wenn sie mir nicht bekannt ist, dann ist der naheliegendste Weg, sie mir über eine Testfunktion, deren Gestalt ich eindeutig kenne, bekannt zu machen. Das heißt, ich schicke diese Testfunktion über den Kanal, ich kenne das zeitliche Verhalten dieses Signals, das ich wegschicke, und rechne dann sozusagen über die Änderungen des empfangenen Signals zum weggeschickten Signal und extrahiere diese Information in Form einer der Koeffizienten in einem Transversalfilter da drinnen, sodass die Kanalimpulsantwort den Wert, oder die Übertragungsfunktion hier den Wert 1 annimmt. Das heißt, ich bringe diesem Encero-Filter bei, wie die Kanalimpulsantwort aussieht, indem ich ihm eine Testfunktion aufpräge, von der ich weiß, wie sie ausschaut, und aufgrund dessen, dass dem Empfangsfilter, dem Encero-Filter möglich ist, die Abweichungen festzustellen und dann entsprechend die Koeffizienten zu berechnen. Das ist die Idee, die dahinter steht. Ja, das heißt, die gesamte Übertragungsfunktion ist die Kanalimpulsantwort, dann dividiert natürlich durch diese Kanalimpulsantwort hier und es ist 1. Das heißt, man bezeichnet dieses sogenannte inverses Filter zu dieser Filterübertragungsfunktion. So, was bleibt da im Wesentlichen übrig? Genauso wie beim Mehrwegekanal, es bleibt lediglich nichts anderes als eine konstante Verzögerung übrig. Ja, das heißt, ich brauche Verarbeitungszeit hier, konstante Verzögerung, aber dann passen die Verhältnisse wieder. Das heißt, das Einzige, was ich hier investieren muss, ist eine konstante Verzögerung für ideale Verhältnisse hier zur Bestimmung dieser Impulsantwort. Wichtig ist natürlich noch, dass ein Encero-Filter, dass Sie auf die Störungen Rücksicht nehmen müssen, müssen wesentlich höhere Bandbreite besitzen, als sie hier für das Nutzsignal minimal notwendig wäre. So, das heißt, ich schicke sogenannte Trainingsfunktionen, Trainingssequenzen, die eine bestimmte gut gewählte Gestalt haben. GSM zum Beispiel verwendet solche Trainingssequenzen. Warum? In GSM im Mobilfunkkanal ist es natürlich ganz, ganz schlimm. Das heißt, dort habe ich keine stationären Verhältnisse. Das heißt, die Kanalimpulsantwort ändert sich laufend. Daher muss ich sie auch ständig anpassen. Das heißt, das Encero-Filter muss ein adaptives Filter sein, das sich ja zeitlich ändert. Ich habe hier in meinem Normalburst bei GSM in der Mitte eine bestimmte Zeit reserviert, wo ich ein Signal schicke, das ausschließlich dazu bestimmt ist, die Verzerrungen des Kanals zu bestimmen, um hier die Filterkoeffizienten des Enzerers einzustellen. Ja, das heißt, ich schmeiße sozusagen Ressourcen weg mit dem Ziel hier, das Encero-Filter anzupassen. Ja, das heißt, Ressourcen schmeißt man nicht gerne weg. Das heißt, diese Entzerrung ist absolut notwendig, um hier verlässliche Entscheidungen treffen zu können. So, das heißt, ich kann hier die Anpassung von adaptiven Filtern erfolgt natürlich über eine Rückführung. Die Rückführung ist wieder eine Regelschleife, das heißt, ich brauche ein gewisses Feedback hier, um zu schauen, ist es besser oder schlechter geworden. Eine Regelung hier, die hier aufgrund des Fehlers, der Abweichung des gesendeten Signals zum empfangenen Signal entsprechende Filterkoeffizienten ermittelt und einstellt. Ja, das sind im Wesentlichen so grafische Diagramme, das sind nicht besonders wichtig für uns, eigentlich habe ich es im Großen und Ganzen erwähnt, das heißt, wir haben hier eine Eingangsfolge, wir haben hier unser FIR-Filter, wir haben hier unseren Adaptionsalgorithmus und wir haben hier eine Referenz, das heißt die Trainingssequenz. Wir wissen, was geschickt wird. Ja. Setzen dieses hier bei, bilden sich hier ein Fehlersignal von dem, was hier herauskommt, und dem Adaptionsalgorithmus wird dieses Fehlersignal zugeführt und der passt die Filterkoeffizienten hier an, sodass da hinten da dann als Übertragungsfunktion betrachtet hier mit dem Filter da multipliziert mit der realen Kanalübertragungsfunktion dann eine Konstante herauskommt. Ja, das heißt, das ist sozusagen das H hoch minus 1, das hier steht. So, entsprechend, wenn ich das dann halt adaptiv mache, kann ich das hier einführen, muss das natürlich die Referenz hier zwischenspeichern und so weiter. Ja, das heißt, ich kann mir hier diese Filterfunktion mit dem da wieder rückgängig machen. Ja, es gibt ein paar Möglichkeiten hier, die permanente Anpassung der Filterkoeffizienten. Und diese Encero-Filter, für uns ist das nicht so besonders wichtig. Wir merken uns lediglich, dass wir hier den Einfluss rückgängig machen über eine Testfunktion und die Abweichung zu dieser Testfunktion werden die Filterkoeffizienten eingestellt. Wir brauchen nicht zu wissen, wie vielleicht was ein entscheidungsrückgeführtes Filter ist. Es gibt ein paar Varianten, die auch dann natürlich besser sind. Aber diese Entzerra-Filter sind ganz, ganz wichtig, weil die auch wirklich funktionieren. Wir in unserer Vorlesung ist es eher eine Randerscheinung dabei, dass wir werden keine Spezialisten hier für Entzerra-Filter werden. Genauso dieses aber nicht. So, das Problem mit Adaption ist immer das, wenn die Dynamik sehr hoch wird. Wenn die Dynamik sehr hoch wird, dann können natürlich diese Entzerra-Filter nicht mehr folgen. Das heißt, dann wird es noch schlechter, als wenn es gar nicht vorhanden wird. Ja? Üblicherweise muss man immer aufpassen hier, dass die Dynamik nicht zu groß wird. Wenn das der Fall wird, dann braucht man immer einen Notausstieg und wieder einen Noteinstieg sozusagen, indem man hier wieder definierte Verhältnisse schafft. Ja? Das heißt, wenn Sie immer ständig adaptieren, dieser Adaptionsalgorithmus aber zu langsam ist, um hier die Effekte auszugleichen, dann macht er ganz was Falsches. Ja? Ähnlich hier bei BCM, wenn Sie an eine Delta-Modulation denken, Slope Overload oder so. Ja? Das heißt, dort, wenn Sie einfach nicht mitkommen, dann kommen Sie nicht hin. Ja? Wenn Sie irgendetwas anderes einfallen lassen. So, die Beispiele schauen wir uns dann nächste Woche. Nächste Woche ist natürlich morgen.
Morgen.
Also morgen treffen wir uns dann. Dann schauen wir uns diese Beispiele an. Ja?